Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und habe heute gleich zwei Gesprächspartner hier bei mir im Podcast, nämlich Boris Gnilka. Hallo Boris.
Hallo Kerstin.
Und den Frank Wacker. Hallo Frank.
Hallo Kerstin.
Beides Ausrüstungs- bzw. Testredakteure bei Outdoor schon seit vielen, vielen Jahren. Und wer könnte besser etwas sagen über die Top-Produkte 2024 als die zwei Herren, die verantwortlich für die Testerei sind? Es geht um Editor's Choice, also die Top-Produkte 2024 in diesem Podcast. Ihr findet den übrigens auch im Heft, nämlich in der Ausgabe 324, dies ab dem 6.2. am Kiosk. Da könnt ihr euch dann auch gerne mal informieren und die Produkte auch einfach angucken und nicht nur was drüber hören. Beginnen wir doch mal damit, dass ihr eine kleine Übersicht gebt, was denn überhaupt dabei ist bei diesen Ausrüstungs-Top-Produkten für das Jahr 2024. Mögt ihr da ein bisschen was zu sagen?
Also wir haben bei Editor's Choice machen wir einmal im Jahr, immer am Anfang vom Jahr. Da machen wir uns eben Gedanken drüber, welche so die außergewöhnlichsten Produkte des Jahres sind. Das können Produkte sein, die ganz neu auf den Markt kommen. Das können aber auch Produkte sein, die im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen sind und uns in den Tests so begeistert haben, dass wir sagen, hey, also die sind so fantastisch, das müssen wir nochmal extra prämieren. Und die Geschichte macht natürlich auch riesen Spaß, weil man sich da ja mit der Creme de la Creme beschäftigt und das ist einfach geil. Und wir haben da immer ein buntes Portfolio, also von Bekleidung, Jacke, Hose, über Rucksack, Schlafsack, Zelt, Stirnlampe, Isomatte und umständen auch Kocher, hängt immer natürlich auch so ein bisschen davon ab, was sich aktuell am Markt tut. Also Kocher sind zum Beispiel dieses Jahr nicht dabei, weil
Warum?
Es Habt dieses Jahr gefunden? Einfach ein bisschen ruhiger war in der Kocherentwicklung. Mhm. Also Kocher hat sich in den letzten 10, 15 Jahren wirklich auch irre viel getan. Aber das letzte Jahr, das war tatsächlich mal ein bisschen ruhiger. Darf es ja auch mal geben.
Kochen die Leute weniger draußen oder sind die mit den bisherigen Produkten womöglich so zufrieden, dass sie sagen, boah, was Neues brauchen wir eigentlich gerade gar nicht.
Kann naja, die Entwicklung dauert ja auch ein bisschen Zeit und es ist einiges in der Pipeline. Genau. Wir haben auch gehofft, ein Modell zu bekommen von Primus, das jetzt aber erst später auf den Markt kommt als gedacht, weil es da wohl noch ein paar Probleme gab bei der Produktion und so ein Produkt muss dann ja auch 1A funktionieren, bevor man es auf den Markt gibt und von daher konnten wir es eben noch nicht testen und es wird vielleicht auch erst später diesem Jahr auf den Markt kommen und dann sehen wir es vielleicht nächstes Jahr.
Ich wollte gerade sagen, ist er dann vielleicht 2025 dabei?
Wenn ja, vorbehaltlich natürlich des Ergebnisses. Ne? Es ist ja schon so, dass diese Produkte von uns alle genauestens auch getestet werden und nur dann eben dann hier eben aufs Podium dürfen, wenn sie diese Tests dann auch mit Bravour bestanden haben und in ihrer jeweiligen Kategorie dann irgendwo auch outstanding sind.
Was muss dann ein Teil mitbringen, damit das wirklich für euch auch herausragend ist? Also ihr testet das ja jetzt nicht nur eine Woche auf dem Balkon, wenn es gerade frisch rauskommt, sondern über einen längeren Zeitraum. Aber es muss ja auch irgendwas sein, was euch dann wirklich daran überzeugt.
Also in der Regel muss so sein, es muss entweder ein hoher Innovationsgrad sein. Mhm. Das ist manchmal von Laien vielleicht schwierig zu erkennen, weil manchmal sind es die vermeintlich einfachen Produkte, wo unglaublich viel drinsteckt, dass das überhaupt funktioniert.
Wenn ich da kurz sagen darf, oft sind es ja auch Nachfolgemodelle von Vorjahres-Editor's Choice-Gewinnern, ne? Also,
genau, also
auch immer wieder, wo man sagt, naja gut, ist das gleiche Modell, aber da hat sich dann ja in euren Augen zumindest einiges weiterentwickelt, damit ihr sagt, jo, und auch der Nachfolger hat es verdient.
Genau. Also wir haben ja zum Beispiel klassisches Beispiel, ist die Stirnlampe, die wir dieses Mal drin haben. Da kann Boris noch ein bisschen mehr dazu sagen als ich, weil er sich ja noch intensiver mit Lampen beschäftigt als ich. Aber die haben wir ja schon mal prämiert 2020. Genau.
Genau, richtig. Das ist also nicht das Vorjahresmodell, sondern das ist schon ein paar Jahre her. Und wir hatten sie auch als Stirnlampen erfahren, in der Regel fast jedes Jahr ein Update, weil die LED-Technik halt dann doch immer noch besser wird von Jahr zu Jahr. Die Sprünge sind nicht mehr ganz so groß wie noch vor vielleicht 10, 15 Jahren. Aber es gibt sie halt schon. Also die LEDs werden einfach stärker bei gleichem Energieverbrauch. Und das alleine rechtfertigt natürlich nicht, dass so ein Produkt jetzt nochmal prämiert wird. Aber was jetzt noch bei dieser einen Stirnlampe zur absoluten Top-Leistung gefehlt hat, das war halt ein Rotlicht. Das ist halt eine Lampe, die nicht nur einfach hell leuchtet und super bequem zu tragen ist, super einfach zu bedienen ist, sondern die zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie die Helligkeit halt automatisch regelt, wenn man das möchte. Man kann es auch deaktivieren. Das heißt, bisher war es ja, oder mit einer normalen Lampe ist es ja schon so, dass du draußen wanderst und brauchst einen recht kräftigen Lichtstrahl, um die Unebenheiten zu erkennen und wirst ja auch ein bisschen gucken, wo der Weg lang geht. Und wenn du dann einen Blick auf deine Armbanduhr werfen möchtest, auf die Papierkarte oder vielleicht auch irgendwie ein Schild, was du lesen möchtest, dann musst du diese Lampe eigentlich schnell herunterdimmen, wenn du nicht komplett geblendet werden möchtest. Und das macht diese Lampe eben automatisch mithilfe eines Sensors. Also der Sensor erkennt halt die Helligkeit der Umgebung sozusagen, die direkt vor, die man halt quasi anschaut, in die Lampe gerichtet wird. Und das geschieht so blitzschnell, dass man es eigentlich nicht wahrnimmt.
Oh, das ist heißt, aber wirklich eigentlich ganz komfortabel, ne, wenn die
Lampe das
alleine das hört sich erstmal gar nicht so wahnsinnig wichtig an. Man denkt, naja, gut, dann kann ich es ja runterdimmen. Aber das ist, wenn man das mal ausprobiert hat, dermaßen komfortabel, weil man sich überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Man stellt diese Lampe ein. Es gibt da auch drei verschiedene Intensitäten an Licht. Und man stellt diese Lampe ein und einmal ein. Und dann kann man einfach ganz unbeschwert durch die Landschaft wandern und hingucken, wo man möchte. Man hat immer genau die gleiche Helligkeit. Egal, ob im Nahbereich oder im Fernbereich. Na klar, also irgendwo ist natürlich auch Ende. Wenn ich 500 Meter weit weg gucke, da kommt sie da nicht mehr hin. Aber bis zu 100 Meter funktioniert das halt wunderbar. Und das ist auch fürs Auge weniger ermüdend. Das heißt, man kann eigentlich auch viel, viel entspannter wandern. Mhm. Und dadurch, dass man weniger stark ermüdet, wandert man ja auch länger, ausdauernder, aufmerksamer. Und was dieser Lampe aber noch gefehlt hat, war ein Rotlicht. Und dieses Rotlicht hat sie mit dem aktuellen Update, was jetzt eben ab Frühjahr erhältlich ist, bekommen. Dazu natürlich noch wieder, wie gesagt, einen etwas stärkeren LED-Chip. Also die Lampe leuchtet auch noch ein bisschen heller als das Modell, was wir vor 3 Jahren prämiert haben. Und der Sensor reagiert noch ein bisschen schneller. Also man merkt es also gar nicht mehr, dass diese Lampe irgendwie nachregelt. Und das war halt nochmal Grund genug für uns zu sagen, also besser kann diese Lampe eigentlich nicht mehr werden. Klar, sie kann jetzt noch heller werden. Das wird sie in Zukunft wahrscheinlich auch. Ja, aber irgendwo, Mai, jetzt leuchtet sie 150 Meter weit.
Sollte reichen.
Also auf 200 Meter erkennt man dann irgendwann auch bei Helligkeit nichts mehr. Nicht? Also.
Ja, und also gerade mit dieser noch schnelleren Regulierung, also ich habe den Vorgänger und wenn man den Vorgänger nutzt, dann findet man das schon klasse. Wenn man dann aber die neue nimmt und man nimmt dieses Umschalten überhaupt nicht mehr wahr, das ist so ein Effekt, wo du dann denkst, also es gibt so Dinge, wenn du das erste Mal erlebst, dann willst du nicht mehr zurück. Also ich weiß noch, wie es beim Auto war, als ich das erste Auto mit Xenonlichtern hatte. Wenn du das einmal siehst, dann willst du eigentlich kein Halogenlicht mehr. Auch wenn das der ein oder andere Oldtimer vielleicht noch hat.
Man sagen, da kennen wir zwei uns ja ganz
ja, gut genau.
Mit der etwas funzligen Ausleuchtung unseres Automodells.
Genau, ja, aber es ist einfach, also das sind dann so Dinge, und eben wie Bose auch gesagt hat, und es ist dann so erstaunlich, wenn man dann merkt, wie das einen weniger anstrengt, weil das so schnell passiert. Mhm. Und das aber hinzukriegen, da steckt einfach wahnsinnig viel viel Arbeit drin. Und es gibt mittlerweile so auch andere Lampen, die versuchen, die Helligkeit automatisch anzupassen. Aber das sind Lichtjahre. Also,
ja, also das erklärt schon sehr schön diesen einen Punkt eben, es muss innovativ sein, damit es so ein Produkt bei euch in die Auswahl schafft. Gibt es denn noch ein wichtiges Kriterium, zum Beispiel Preis spielt ja auch eine Rolle, dass ihr entscheidet, das hat so ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist uns auch ein Editor's Choice Award wert?
Also das gibt's tatsächlich eben auch. Jetzt dieses Jahr ist der Valandré Swing-Schlaf, sag ich ja, mit dabei, der letzten Endes von der Leistungsfähigkeit an High-End-Modelle rankommt. Aber ja, 50% günstiger ist. Und das ist natürlich schon auch gigantisch. Und also das Besondere bei Wall & Dreh ist ja bei ihren Schlafsäcken, die schneiden die Kammerstege, die formen die vor. Also die sind wirklich nicht ganz rund, sondern oval. Dadurch kriegt dann die Hülle beim Nähen schon eine Form. Und durch das, dass die Hülle schon eine Form hat, kann sich natürlich die Daune besser entfalten. Und man hat dann auch gerade an Stellen zwischen Oberseite und Unterseite, wo es bei anderen Schlafsäcken eher die Füllung so ein bisschen zusammendrückt, hast du trotzdem eine gleichmäßige Isolationsschicht. Das haben sie bei ihren High-End-Modellen angefangen und da natürlich die ganzen Entwicklungskosten gehabt und konnten das jetzt halt auf die günstigere Serie runterbrechen, statt teurer Gänsedaune, die einfach sehr stark nachgefragt wird, packen sie Innendaune in die Kammern, die aber trotzdem sehr, sehr gut isoliert, und wenn du die Daune von ausgewachsenen Tieren nimmst, dann hält die Daune auch sehr, sehr lang. Also die Innendaune genauso langlebig wie eine hochwertige Gänsedaune. Sprich, du hast eigentlich kaum Nachteile im Vergleich, oder hast keine Nachteile im Vergleich zu den Topmodellen, und zahlst aber deutlich weniger. Und das ist natürlich dann auch mal ein Editor's Choice wert, weil das muss man erstmal hinbekommen.
Hm. Ja. Spricht auch wieder für die Innovationskraft, oder ja, in dem Fall eigentlich was gut entwickeltes, was man eben runterbricht auf ein bisschen ein günstigeres Modell. Ne? Wie ermittelt ihr denn überhaupt eure Editor's Choice Kandidaten?
Also letzten Endes, Boris hat es ja vorhin auch schon angesprochen, wir testen die so wie jedes andere Produkt in unseren Tests auch. Und dann muss es halt
Praxistest und Labortest.
Praxistest und, wo es Sinn macht, natürlich auch Labortests. Mhm. Und dann muss es natürlich so sein, dass sie halt mehr oder weniger ganz oben letzten Endes landen.
Das müssen eigentlich die
besten Produkte in ihrer Kategorie sein.
Mhm. Mhm. Gab es denn irgendwelche Überraschungen, positiv oder auch negativ? Kann man das so sagen? Oder war, abgesehen von diesen beiden Produkten, die ihr jetzt schon erwähnt habt, war da irgendwas dabei, wo ihr sagt, boah, das hat mich jetzt echt total überrascht. Das war total super, was die da gemacht haben.
Also zum Beispiel der Ferrino-Rucksack, den wir dieses Jahr drin haben. Das ist so eine Mischung aus Wanderrucksack, letzten Endes ein Trailrunning-Rucksack.
Der hat auch ein sehr kleines Maß, 15 plus 3 Liter, ne?
Letzten Endes ist halt für leichte, schnelle Touren gedacht, wo du nicht viel dabei hast. Da brauchst du auch nicht mehr. Alles andere ist ja schleppst ja unnötig rum. Mhm. Und Ferrino war jetzt bis dato eine Marke, also die kannten wir, da haben wir auch Sachen getestet, aber die waren okay, aber es war nie so, dass sie uns Schmetterlinge im Bauch gezaubert haben.
Und, ja, mir ging es so, ich habe da quer drüber geguckt und dachte so, Ferrino hat mir jetzt nicht direkt was gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da dachte ich so, okay, interessant.
Genau, und bei diesem Rucksack war es so, da hat mir im Frühjahr auf der Messe, hat mir der eine Verkäufer, also der Außendienstler, der hat mich gleich morgens, war mein erster Messetag, hat mich gesehen, meint, du Frank, probier den mal.
Hat er dich drück gleich in der das, Tür abgepasst.
Drück mir das Ding in die Hand und ich ziehe den auf und denke so, boah, geil, hey, der fühlt sich ja wirklich hammermäßig an. Mhm. Also das könnte ein Editor's Choice Kandidat sein. Wir mussten ihn natürlich testen. Wir haben jetzt vorab schon das allererste Produkt aus der Produktion bekommen und er hat es jetzt tatsächlich, also die Erwartungen erfüllt. Und das ist natürlich einfach geil. Also es ist einfach schön, wenn man dann sieht, dass sich immer wieder was tut.
Ja, auch unter den Herstellern selber, dass man plötzlich wieder vielleicht einen auf dem Schirm hat, der nicht ständig irgendwie einem vor Augen tritt. Ne? Und für dich, Boris, gab es für dich auch irgendwie so ein Highlight aus dem Editor's Choice Feld?
Also neben der Lampe.
Ja gut, die Lampe haben wir schon gesungen.
Ja, genau.
Ich habe verstanden, ja, dass die ganz aktuell ist.
Nein, ich finde auch den Träger von Ortlieb, diesen Quick Rack Light, einfach von der Idee her, das ist, ich meine, es gab das Modell eigentlich schon in der normalen Version, da ist es halt doch einiges schwerer. Und deswegen habe ich ihn eigentlich nie so richtig angeguckt, weil gerade beim Radfahren gucke ich halt schon auch, genau wie beim Wandern, sehr aufs Gewicht. Und mit den herkömmlichen Methoden, sein Gepäck auf dem Fahrrad zu transportieren, zumindest wenn man relativ wenig Gepäck hat, bist du ja sehr leicht unterwegs. Also da gibt's ja diese sogenannte Arschrakete, also hinten diese Satteltasche, die so ein bisschen wegsteht, ja, wo du dein Zeug reinpacken kannst, dann so eine Barroll, also so eine Lenkertasche, und dann gibt's noch den Frameback und Toptubeback. Das sind alles Taschen, da kriegst du eine Menge rein und die wiegen an sich nicht sehr viel. Aber nicht jeder hat Lust, sich dieses ganze Taschenset zu kaufen. Und der musste bisher immer einen Gepäckträger kaufen. Und die sind eigentlich relativ schwer und verbleiben dann meistens auch recht lange am Rad. Und da gab es zwar von Ortlieb jetzt diese Lösung, dass man so einen Träger anbietet, den man einfach mit wenigen Klicks am Fahrrad anbieten kann, den Quick Rack. Aber der wog dann immer noch relativ viel, finde ich. War noch nicht so ganz das, wo wir sagen, hey, ja geil, das ist eine richtig gute Alternative zu Arschrakete und Co. Und jetzt dieses Jahr gibt es eben diesen Träger in einer sehr, sehr leichten Ausführung. 440 Gramm wiegt er mit Befestigungselementen. Das ist
4 Tafeln Schokolade.
Ja, genau. Und das ist aber für einen Gepäckträger, der 20 Kilo trägt, das ist ja wirklich eine enorme Last, gell, ist das wirklich sehr, sehr wenig. Und er lässt sich wirklich so wunderbar leicht ans Fahrrad anbringen. Also man muss es einmal natürlich grundjustieren. Man muss sein Fahrrad da so grob dran anpassen, so ein paar Nippel reinschrauben und Schellen anpassen, dass man einfach so. Ja, jedes Fahrrad ist ja anders. Jede Sattelstütze hat oder viele Sattelstützen haben unterschiedliche Durchmesser und auch so die ganze Geometrie muss ja da auch angepasst werden. Wenn man das einmal gemacht hat, das ist vielleicht ein Ding, je nach Fahrrad und je nach Ausstattung des Fahrrads von eventuell nur 5 Minuten bis hin zu einer halben Stunde, wenn man das einmal gemacht hat, kann man diesen Gepäckträger innerhalb von 10 Sekunden an- und abklicken.
Das heißt, also man lässt den ganzen Adapter dran, sozusagen, wo
da braucht man noch nicht mehr viele Adapter. Man muss einfach an dem Träger ein bisschen was einstellen.
Okay. Ja, nee, aber ich meine, diesen Träger wieder abzubauen, wieder anzubauen, da
brauchst du nur so zwei kleine Anschraubpunkte, die unten mehr oder weniger in der Nähe der Hinterachse, wenn man es mal so sagen kann, sitzen und die eigentlich so auf dem Fahrrad gar nicht auffallen. Das Tolle ist, du kannst damit einfach jedes Fahrrad, viele wollen sich nicht 5 Fahrräder kaufen für verschiedenste Einsatzbereiche, sondern die haben halt ihr Rennrad oder ihr Mountainbike. Ich glaube, die meisten haben ein Mountainbike zu Hause und die haben ja in der Regel auch keinen Gepäckträger und sagen sich, hey, ich habe schon vom Wandern Leichtausrüstung, ich würde einfach auch gerne mal eine Tour mit dem Fahrrad machen. Ja. Und das kannst du mit diesem Träger, kannst du einfach dein herkömmliches Mountainbike, was du zum sportlichen Mountainbiken mal kurzen Ausritt, 1-2 Stunden am Nachmittag, da brauchst du ja kein Gepäck und kein Gepäckträger, da kannst du das einfach umrüsten und hast sofort ein Reiserad. Also
und du kannst auch nicht Ortliebtaschen dran festhalten,
ja, klar.
So die Beschreibung. Ja, klar. Und das finde ich eigentlich auch ganz schick, weil oft ist man mit so einem super leichten oder super ausgeklügelten System dann wirklich auch mit Taschen und sonstigem Kram dann wirklich an den einen Hersteller gebunden. Ne?
Genau, ja, also Gottlieb Taschen gibt es dafür natürlich auch und der Träger ist auch für dieses Quicklock 3.1 System. Das ist die neueste Befestigungsoption bei Ortlieb Trägern und Taschen ausgerüstet, aber die muss man nicht nutzen. Also man kann, das sieht man auf dem Foto auch, da gibt's so kleine Schellen, die diese Aufnahmepunkte für Quicklock 3.1 darstellen. Wenn man dann eine Ortlieb-Tasche hat mit entsprechendem System, lassen die sich wirklich super schnell an- und abklicken und die Ortlieb-Taschen sind ja auch sehr leicht und wasserdicht und robust, also bietet sich schon an, die zu nehmen. Aber wenn man jetzt noch alte Taschen zu Hause hat, muss man die nicht wegtun und sich dieses System dann irgendwie aneignen, sondern man nimmt einfach diese Schellen da ab und sagt sich, okay, das nutze ich den halt so, auch mit Ortlieb-fremden, also mit markenfremden Taschen. Das wunderbar.
Man kann sich dann das Bild dazu, ich weise nochmal drauf hin, in Heft 324 angucken, wo die ganzen Produkte von Editor's Choice drin sind. Also für wen wir jetzt so ein bisschen in den luftleeren Raum gesprochen haben, da ist ein gut fotografiertes Bild dieses Trägers, wo man einfach sich das nochmal richtig anschauen kann.
Es ist ja auch nachhaltig, wenn ich mir nicht extra nochmal ein Rad kaufen muss, nur um dann eine Übernachtungstour damit zu machen, sondern man schätzt ja vielleicht auch sein eigenes Fahrrad, was man schon bereits besitzt und hat sich drauf eingeschossen.
Oder ja, da kann unterwegs dann auch spontan noch eine Tagestour machen oder zwei Tage irgendwas in der Gegend erkunden, muss auch nicht den Gepäckträger da mit sich rumschleifen, weil es einem zu mühsam ist, den stundenlang dran und abzuschrauben, sondern ein paar Klicks und dann hat man es. Ne? Also das ist schon eine feine Sache, denke ich.
Und das geht auch an Fahrrädern, die eigentlich nicht für Gepäckträger geeignet sind.
Ach, das
also
ist
die
auch
keine schön. Entsprechenden Ösen haben. Also da gibt es ein Befestigungsset, das wird auch gleich mitgeliefert und dann kann man dann eben auch sein Fahrrad ohne Anschraubpunkte so ausrüsten, dass dieser Gepäckträger trotzdem bombenfest sitzt und 20 Kilo sicher trägt.
Ja, das klingt doch irgendwie echt ausgeklügelt.
Ja. Genau. Also übrigens, du hast das Thema schön fotografiert angesprochen. Da möchte ich vielleicht auch mal schön was dazu sagen, weil also du siehst es vielleicht, wie viel Arbeit da drin steckt. Also in jedem dieser Bilder, da braucht der Fotograf rund einen halben Tag, bis die richtig schön fotografiert sind von der Ausleuchtung. Und wenn man das mal miterleben darf, wie diese Bilder entstehen, eben auch wie durch die Ausleuchtung das Produkt dann richtig schön in Szene gesetzt wird, weil so Lichtakzente gesetzt werden, das ist Wahnsinn.
Also das, der Blick ins Heft lohnt sich doppelt.
Genau, also wirklich diese Bilder, die haben für mich wirklich schon so ein bisschen Kunstcharakter. Mein Favorit ist der Lowa Trail Running Schuh auf dem Besen. Das ist einfach gigantisch, wie sich das alles ergänzt. Also der Schuh ist auch gigantisch. Boris hatte ihn jetzt auch im Urlaub wieder dabei. Also, und es ist bei diesen Produkten aber auch so, also Boris und ich, wir sind jetzt hier, wir sprechen drüber, aber das ist nicht eine Entscheidung, die Boris und ich alleine treffen, sondern das treffen wir als Redaktion zusammen. Es ist ja in dem Artikel auch so, dass letztendlich jeder Redakteur so mit seinem Lieblingsprodukt erwähnt wird letzten Endes. Und natürlich ist es meistens so, dass Boris und ich diejenigen sind, denen die Produkte zuerst begegnen, weil wir halt natürlich dadurch, dass wir für die Tests verantwortlich sind, halt erstmal so schauen, was gibt's, Sachen für Tests auch anfordern oder auf den Messen halt die Neuheiten.
Ist ja auch schlau, wenn ihr eine Vorauswahl trefft, weil sonst
genau.
Ist das ja
aber
Wahnsinn.
Wenn es dann tatsächlich soweit ist, dann ist es eine Gemeinschaftsentscheidung und da hat auch jeder dann so ein bisschen sein Favorit. Also den Radträger zum Beispiel, den fanden echt viele super.
Ja, ihr habt ja auch inzwischen sehr passionierte Radfahrer in der Redaktion, wenn ich da an Boris und Gunnar denke, die auch gern mal zusammen eine Radschuh unternehmen.
Ja, genau, die Story ist auch im nächsten Heft.
Also könnt ihr auch in 3.24 angucken, wie Boris und Gunnar zusammen radeln gehen. Es lohnt sich also. Was ich noch fragen wollte, ob ihr einen Trend ein bisschen ausmachen könnt, jetzt gerade auch bei Editor's Choice. Mir kam es ein wengerle so vor, als wäre vor allem dieser Leichttrend immer noch sehr, sehr en vogue.
Ist definitiv so. Also wir haben sehr viele Leichtprodukte drin. Das zeigt eben auch, dass sich in dem Bereich viel tut. Und das ist auch schon super spannend. Also was
ist liegt es an immer besseren Materialien? Oder weil die Leute es nachfragen, hängen sich die Hersteller mehr rein, um da mehr zu entwickeln?
Na, die Frage ist, was war zuerst da? Aber ich denke, zuerst war schon das Produkt da. Ja, also ich glaube, niemand schleppt gerne unnötig viel Gewicht mit sich herum, egal ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Und vor 20 Jahren gab es eben diese ultrafeinen Stoffe noch gar nicht, die es heute gibt. Und also das ist jetzt nur ein Aspekt. Da kommt ja natürlich auch die Fertigungstechnik mit rein. Aber gerade diese sehr, sehr feinen, sehr, sehr dünnen Stoffe, wie es auch bei der Isomatte, bei der Thermarest Neo Air X Firm, die wir dort auch prämiert haben. Ich meine, eine Matte, die also wirklich auch Schnellfrierer bis minus 12 Grad irgendwie warm hält und die dann nur 645 Gramm wiegt, da hätte man vor 20 Jahren von träumen können. Das ist jetzt einfach nicht gegeben.
Ja.
Und das wird dann eben auch nachgefragt, weil man sieht, dass sowas halt angeboten wird und man weiß, was man vorher so mit sich rumgeschleppt hat, dann tritt dann der Preis vielleicht auch so ein bisschen in den Hintergrund, dass man sagt, nee, komm, also das ist es mir wert. Weil die Stoffe sind teuer.
Ja.
Die Stoffe sind einfach teurer, das muss man ganz klar sagen. Also die Herstellung ist einfach viel aufwendiger.
Ja, also man muss sich das mal vor Augen halten. das meiste sind wirklich Gewebe, also wo man klar diese klassische Kette hat und den Schuss, also die aussehen wie so eine Kreuzstruktur, was man aus der Schule kennt noch, als man es mit seinem Webschuh vielleicht so geschafft hat, zumindest die so alte Socken, wie wir kennen das noch.
Ja, okay.
Und diese Stoffe, die sind ja mittlerweile so fein, das sind Fäden, die sind dünner als ein Haar. Und, ja, und die müssen die dann über mehr als einen Meter Breite werden die eingeschossen und das muss ja mega exakt sein, damit die halten. Das ist also technisch ist das der totale Wahnsinn, was da passiert. Oder und wenn man dann so einen Fall nimmt wie jetzt die Isomatte, die Thermarest oder auch die Regenjacke, die wir drin haben, die Latok Packlight Plus von Raab, diese Stoffe müssen ja dann noch mit einer anderen Schicht verklebt werden, damit sie luftdicht sind bei der Isomatte und im Fall von der Regenjacke, dass sie atmungsaktiv und wasserdicht sind. Und auch das wieder, so einen hauchdünnen Stoff zu laminieren, das ist der Fachbegriff dafür, das erfordert viel, viel mehr Know-how, Sorgfalt, wie halt schwere Sachen zu laminieren. Das Ganze dann zu nähen oder halt auch wasserdicht, luftdicht abzukleben. Das ist technisch der absolute Wahnsinn, was da passiert. Aber es lohnt sich halt auch durch das geringe Gewicht oder jetzt im Fall von der Raab-Jacke, wenn man das vergleicht, also Raab verarbeitet dann einen 30-Den-Oberstoff. Die Denzahl, die steht für das Fadengewicht. Je niedriger der Wert, desto leichter der Faden. Und Raab, die haben einen 13-Den. Das gibt diese Packlight-Batterien zum Beispiel auch mit 20D. Oberstoff, aber wenn man vergleicht, also eine Jacke mit dem 13D-Stoff und eine andere Jacke mit dem 20D-Stoff, die mit dem 13D-Stoff, die ist einfach noch atmungsaktiver. Und zwar so deutlich spürbar, dass es für mich persönlich da keine Diskussionsgrundlage gäbe.
Ich habe ja immer ein bisschen Angst, je leichter es wird, umso anfälliger wird es auch, ne? Aber ich glaube, da hat sich auch einiges getan, dass die Stoffe leicht und trotzdem robust sind.
Also es ist natürlich so, leicht bedeutet nie oder bedeutet immer, dass ich Einbußen bei der Haltbarkeit habe. Das muss einem klar sein. Also so ein Leichtprodukt eignet sich nicht für Leute, die überhaupt nicht auf ihre Ausrüstung Acht geben, die vielleicht den ganzen Tag durch dorniges, dichtes Gestrüpp robben oder was auch immer. Also das muss man sich schon klar sein. Leicht bedeutet immer einen gewissen oder ultraleicht bedeutet immer gewisse Abstriche bei der Haltbarkeit. Aber es gibt auch so eine gute Mischung. Also wir haben ja auch als Zelt haben wir von Hilleberg das neue Rogen 3 drin und Hilleberg, die machen es ja immer so. Die nehmen schon leichte Materialien. Es gibt aber noch sehr viel leichtere Materialien am Markt, die aber eben lang nicht so robust und langlebig sind wie die Hilleberg-Stoffe. Und Hilleberg, die schaffen einfach immer wieder da eine super Mischung aus Leichtigkeit und Robustheit, Langlebigkeit und Komfort zu machen. Das war der Grund, warum wir das Zelt ausgezeichnet haben, das Rogen 3.
Man muss auch sagen, beim Zelt ist es zwar schön, wenn man am Rucksack einfach ein paar Kilo weniger hat oder auch manchmal ein paar hundert Gramm, aber wenn man da auf einen langen Trek geht oder eine längere Tour und am zweiten, dritten Tag gibt der Stoff halt doch nach, also da trage ich lieber auch ein bisschen mehr und liegt dafür irgendwie warm und trocken. Also es muss einem auch klar sein.
Das, und dann muss man beim Rogen sehen, also das Rogen bietet wirklich 3 Personen vernünftig Platz. Das wiegt 2,5 Kilo. Wenn ich das dann runterbreche, da trägt auch jeder, also wenn ich es aufteile, der eine trägt das Zelt, der andere das Gestänge und der dritte vielleicht dafür halt dann eher den Kocher, bin ich ja trotzdem mit weniger als 1 Kilo pro Person unterwegs.
Ja, stimmt, wenn man es auf 3 Leute aufteilt oder 2 plus der eine hat dann halt eben noch einen anderen wichtigen Ausrüstungsgegenstand dabei, da ist das natürlich schon eine Nummer. Da gibt's nichts. Jetzt ist aber nicht nur Editor's Choice in der Ausgabe 324, wie gesagt, ab 6.2. am Kiosk und die schöne, coole Rad-Reportage mit Boris und Gunnar, sondern es ist auch ein Wanderschuh-Test drin. Ist eigentlich so ein bisschen der Klassiker in der 3, aber macht nichts, weil das ist genau die Zeit, wo man sich überlegt, ich bräuchte mal ein paar neue Wanderschuhe, gerade bevor die Saison losgeht, macht man sich da ja doch gerne nochmal Gedanken. Was wurde denn da jetzt genau getestet und wie geht ihr bei so einem Test vor?
Wir haben dort mal so die Mittelklasse getestet, also wirklich so diese Brot- und Butter-Wanderschuhe, also nicht die ganz leichten, auch nicht die ganz stabilen, sondern die, die man so als Arounder hernimmt, wenn man sich einfach nur einen Schuh kaufen möchte, mit dem man halt sowohl vor der Haustür halt irgendwie mal eine Tageswanderung macht, eher flachen, leicht hügeligen Terrain, als auch eine Mehrtagestour vielleicht mal übers Wochenende im Mittelgebirge oder Alpenvorland vielleicht auch wagen möchte. Und da haben wir 12 verschiedene Modelle, jeweils für Damen und Herren, also 24 insgesamt, miteinander verglichen. Viele davon sind ganz neu. Das ist eben auch ein Grund, warum wir diesen Test jetzt bringen, weil jetzt gerade zum Frühjahr halt die Hersteller ihre Neuheiten auch im Schuhbereich halt auf den Markt bringen. Also da ist zum Beispiel jetzt auch der ganz neue Lowa dabei. Da haben wir ein Exemplar bekommen, der ist auch erst im März auf den Markt kommt. La Sportiva hat einen sehr schönen neuen Schuh rausgebracht. Und die konnten wir also alle schon jetzt miteinander vergleichen. Und das machen wir natürlich, weil du das auch gerade fragtest, in erster Linie natürlich im Praxiseinsatz. Mhm. Das heißt, einen Labortest haben wir auch, aber dieser Labortest, der zielt vor allem auf die Wasserdichtigkeit. Da haben wir ja unseren bewährten Flexer, also eine Maschine, ja, in die wir jeweils 2 Paare zeitgleich einspannen können. Und diese Paare dann eben 24 Stunden lang von diesem Flexer, deswegen heißt er so, im Wasserbad bewegt, also geflext werden.
Da gibt es, glaube ich, auch ein ganz schönes Video auf der Outdoor-Website dazu. Ne?
Ja, da müssten wir auch ein Video von haben, richtig.
Ja, ja. Da erinnere ich mich doch dran, dass das auch schon mal...
Ich meine, das ist relativ unspektakulär. Die machen ja immer die gleichen Bewegungen, die Schuhe. Und ein Plätschert halt vielleicht noch ein bisschen.
Man kriegt einen ganz guten Eindruck, ja, dass das wirklich strapaziert wird eben in der Biegung. Ne?
Ja, genau. Und es ist auch wichtig, das über längeren Zeitraum zu machen und nicht nur irgendwie mal eine halbe Stunde durch den Bach zu schlappen. Also gerade bei neuen Schuhen, die sind halt sehr gut imprägniert. Und da kann es schon sein, dass die Imprägnierung Schwachstellen vielleicht bei der Verarbeitung ja, kaschiert und man einfach denkt, oh ja, der ist ja trocken, ich stand ja kurz im Wasser drin, hat dicht gehalten, aber wenn man dann länger läuft, die Imprägnierung sich abschmürgelt, dann merkt man vielleicht dann doch, dass es nicht der Fall ist. Aber das war auch sehr schön diesmal. Wir hatten schon viele Tests gehabt, gerade in der Vergangenheit, wo wir eben auch einige Undichtigkeiten haben. Das war diesmal gar nicht der Fall. Also die scheinen also alles sehr sauber verarbeitet zu sein. Nur bei einem Modell waren so leichte Saugeffekte, aber das
dann aber auch eher von oben runter, ne?
Genau. Also Saugeffekte heißt, das ist oft so Saug- und Pumpeffekte. Die Schuhe haben ja Schäume zur Polsterung und Schaum ist letzten Endes wie ein Schwamm, der nimmt Feuchtigkeit auf. Und es gibt spezielle Schäume, die haben dann Kanäle, dass das Wasser auch wieder abfließen kann. Weil das kann man sich ja selber beim Schwamm vorstellen, wenn ich den zusammendrücke, dann kommt das Wasser raus. Mhm. Und wenn jetzt das Wasser nicht wieder abfließen kann, dann geht es durch diese Pumpeffekte, wandert es immer weiter nach oben. Ja, und irgendwann, also die Membran hört ja irgendwo oben am Schaftrand oder etwas unterhalb des Schafts, hört die auf. Aber das Wasser kann tatsächlich in dem Schaum so stark hochsteigen, dass es dann über die Membran drüber läuft. Oder eine andere Variante, das hat man letztes Jahr auch mal, das war mir bis dato auch nicht so bewusst, das war ein Schuh. Also beim Teebeutel kennt man das ja auch manchmal. Man packt einen Teebeutel rein, lässt die Schnur auf dem Tisch liegen und plötzlich hat man eine Pfütze auf dem Tisch.
Ja.
Genau. Diesen Effekt gibt es bei Schnürsenkeln auch. Mhm. Und da war es tatsächlich so krass, dass nach einer halben Stunde Wasser in den Schuh reingelaufen ist. Das haben wir dann extra ausprobiert. Nach dem Flexer auch noch eine Bachwanderung gemacht mit dem Schuh. Vielleicht so nach einer halben Stunde haben die Schnürsenkel so viel Wasser nach oben gesaugt, dass es dann an der Zunge oben in den Schuh reingelaufen ist. Hat man die Schnürsenkel gewechselt, also ist zum Beispiel bei Gore-Tex ist zum Beispiel so, die schreiben vor, welche Schnürsenkel man zu nehmen hat. Und das sind nämlich Schnürsenkel, wo es nicht passiert ist. Aber wenn man sich mal Schnürsenkel nachkauft, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man Original-Schnürsenkel kauft, weil die eben so ausgerüstet sind, dass sie sich nicht vollsaugen. Ja, das war dann bei dem Schuh auch so. Die Schnürsenkel aus einem Gore-Tex-Schuh reingemacht und es gab keine Probleme.
Ja, auf was man alles achten muss. Ja. Gut, dass ihr so sorgfältig testet. Da kriegt man so Sachen dann einfach auch raus.
Ja, was wir eben auch getestet haben, das war jetzt eben natürlich der Gehkomfort und die Stabilität und alles und die Eignung für verschiedene Wege. Also der Test im Labor, der zielt auf die Wasserdichtigkeit, wie gesagt, aber letztendlich entscheidend ist ja, wie trägt sich der Schuh im Gelände wirklich? Wie trägt er sich auf unterschiedlichen Böden, nass, trocken, Fels, Matsch, Holz vor allem auch. Also gerade Wurzeln sind ja ziemlich rutschige Angelegenheiten, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Das hat auch der Test gezeigt. Und natürlich testen wir mit sehr vielen Personen, je mehr, desto besser eigentlich, weil natürlich jeder einen anderen Abrollpunkt hat, jeder eine andere Fußform, die Schuhe also anders ausfüllt. Und da kann es schon mal sein, dass man vielleicht mit einem Schuh gar nicht klarkommt, andere dafür aber den Schuh super finden. In dem Fall ist es dann schon so, dass wir dann sagen, okay, wenn der Schuh nicht passt, dann testet man ihn am besten auch gar nicht, weil das wird man ja, man wird sich ja auch im Laden keinen Schuh kaufen, der einem nicht richtig passt. Und deswegen testen wir da eben mit sehr vielen Personen unterschiedlicher Statur, unterschiedliche Schuhgrößen und unterschiedliche Gewichte und kriegen dann eben an ein ganz valides Ergebnis raus, was man halt durchaus dann eben auch so, wo man dann sich auch durchaus dran orientieren kann. Aber letztendlich orientieren, ja, aber es ist jetzt eben kein Kaufbefehl. Das heißt, der Testsieger muss nicht unbedingt für jeden auch der Testsieger sein. Das ist halt ganz wichtig. Da werden wir auch nicht müde, das zu betonen, weil auch teilweise auch im Bekanntenkreis mich Menschen fragen und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Welchen Schuh soll ich mir dann kaufen? Der Testsieger, der ist super, dann nehme ich den, oder? Nee, erstmal anprobieren, erstmal drin laufen. Vielleicht ist ja auch der zweit- oder drittbeste oder vielleicht sogar der fünftbeste genau der richtige für dich. Und du findest den viel bequemer als alle anderen. Und das zählt. Also man muss da schon, gerade bei Schuhen, ist es ultra wichtig, in den Laden zu gehen und damit wirklich mal ein paar Schritte zu tun und nicht nur reinschlüpfen, zuschnüren und einmal aufstehen, sondern wirklich mal ein bisschen rumlaufen mit dem Schuh und dann feststellen, okay, ist das was für mich, sitzt der gut? Und dass er dann im Gelände funktioniert, das zeigt der Test und darauf kann man sich dann auch verlassen. Aber dafür muss er erstmal richtig gut passen. Das ist echt wichtig.
Ja, ich war ja auch schon bei Schuhtests etliche Male dabei und ich erinnere mich auch mal an die angeregten Diskussionen hinterher zwischen Menschen, die schmale, lange Füße haben und ich mit meinen, wie Frank mal so schön sagte, eher boxförmigen Füßen, also eher etwas breiteren Füßen. Und ja, das ist eben total unterschiedlich. Ich weiß noch, eben in jeder Pause hatten wir immer eine Riesendiskussion, oh, der Schuh ist super, nee, spinnst du, da schlupfe ich hinten raus oder umgekehrt oder er drückt da, wo er drei anderen einfach gut passt, ne? Also das ist wirklich so individuell. Gerade bei Schuhen finde ich das schon enorm. Das ist, kann also man nicht deshalb, oft genug sagen.
Ja, deshalb ist es ja, wie Boris sagt, also auf jeden Fall probieren, weil was man auch merkt, ist zum Beispiel das, also nicht nur die unterschiedlichen Fußformen, sondern wir setzen auch unterschiedlich auf und je nachdem zum Teil, wie man aufsetzt, haben wir auch manchmal gesagt, boah, der rollt ja super ab, der Schuh, und dann sagt man, ich finde, da fallen da die Plomben aus den Zehen. Also ja. Und das merkt man halt letzten Endes beim Probetragen im Laden oder wenn man sich halt nach Hause schicken lässt und dann zu Hause in der Wohnung damit rumläuft oder sowas, dann merkt man die Sachen dann halt. Und wenn man sich nicht wohlfühlt damit, dann muss man den Schuh nicht kaufen, egal was für ein Test dort halt drunter steht.
Genau, es ist natürlich kein Fehler, sich die Testsieger anzuschauen und die ganz guten und die vorrangig natürlich auszuprobieren. Aber wenn die sitzen, ist es natürlich eine sichere Bank. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass die unbedingt für jeden das Nonplusultra darstellen.
Ja, also Schuhe sind schon sehr individuell. Gibt es denn auch da irgendwie ein bisschen einen Trend? Zeichnet sich was ab, außer der extremen Wasserdichtigkeit, die ihr diesmal feststellen konntet?
Also bei Schuhen passiert ja relativ wenig, was jetzt irgendwelche Materialinnovationen gibt es da eigentlich nicht so in dem Maße wie in anderen Kategorien. Das ist ja auch nicht so technisch. Das ist ja eher auch ein sehr handwerkliches Produkt, was ja zum größten Teil auch noch in Handarbeit hergestellt wird. Also Trend kann man nicht sagen. Sie werden schon, also ja, wir haben schon den Eindruck, dass wir sehr viele sehr komfortable da haben, aber das hatten wir vor ein paar Jahren auch schon immer wieder gehabt. Also Trend eigentlich, nein, haben wir eigentlich nicht. Also wir haben halt immer weniger Schuhe, die wirklich, früher gab es schon mal Fälle, wo wir gesagt haben, also mit dem kommt eigentlich gar keiner klar, das ist nichts. Mhm. Also das können wir vergessen, den können wir eigentlich keinem wirklich empfehlen. Das haben wir schon seit einigen Jahren eigentlich nicht mehr erlebt, dass wir so Komplettausfälle haben. Also da kann man schon sagen, man kann nicht wirklich noch richtig was falsch machen, außer halt einen unpassenden Schuh zu kaufen, der nicht zum Fuß passt. Aber das mal davon mal abgesehen, gibt es eigentlich keine wirklich richtig schlechten Schuhe mehr. Die Frage ist halt nur eben, wo man die Schuhe auch einsetzt. Das ist eben auch wichtig, wenn ich jemand bin, der halt dann doch eher gerne auf einfachen Wegen unterwegs bin. Viele Mittelgebirge, hier gerade vor der Haustür Schwäbische Alb, aber ich kenne es auch aus Norddeutschland, Harz etc. Da gibt es ja auch sehr viele harte Wege, Forstpisten und auch Asphaltpisten, rauf zum Brocken zum Beispiel. Wenn jemand eher auf solchen Wegen unterwegs ist, dann bringt es auch nicht wirklich, sich irgend so einen richtig schicken Hightech-Schuh zu kaufen, der eher für die Berge konzipiert ist und eher hart aufsetzt und auch ein bisschen kerniger abrollt, dafür eine höhere Kantenstabilität bietet. Die braucht derjenige oder diejenige in dem Fall jetzt gar nicht. Ne? Also da muss man sich auch ehrlich machen und sagen, okay, was ist mein Einsatzbereich? Und dann entsprechend den Schuh dafür auch auswählen. Und das muss dann auch nicht unbedingt der Testsieger sein. Also,
okay.
Aber das zeigt, glaube ich, der Test auch ganz gut. Da ist für jeden was dabei, also sowohl für denjenigen, der halt eher auf festeren Wegen unterwegs ist und kürzere Strecken läuft, als auch für denjenigen, der mit Gepäck unterwegs ist. Da hat sich auch einiges, also über Stabilität haben wir auch einige Modelle, die da voll überzeugen. Und auch vor allem ein Modell, was gerade in den Alpen wirklich richtig viel Spaß macht. Oder auch auf felsigen Mittelgebirgswegen, die gibt es ja auch zuhauf. Elbsandsteingebirge, Schwäbische Alb, oder auch die Pfalz oder der Harz. Da gibt es ja auch sehr viele Wege, die auch ein bisschen Fels bereithalten, wo man einen Schuh, der eben fürs Alpine designt ist, auch da sehr gut gebrauchen kann.
Also es lohnt sich auf alle Fälle, die Testbriefe auch genau anzugucken, damit man auch die Eignung sieht. Und ich habe auch das Gefühl, so lohnt sich das auch, das ganze Heft eben anzugucken, weil da Editor's Choice drin ist, die Radreportage und eben auch der Schuhtest, gerade zur beginnenden Saison. Wenn man so rausguckt bei dem Schneetreiben, glaubt man daran noch nicht so ganz, aber sie wird kommen. Und dann ist man auf alle Fälle mit Heft 324 am 6.2. am Kiosk schon mal richtig gut für die Saison vorbereitet und kann sich ein bisschen ein Gusto machen, dass es bald wieder losgeht. Vielen, vielen Dank, ihr zwei, für das Gespräch. Es hat mir wie immer eine große Freude gemacht, mal wieder mit euch zu plauschen.
Danke.
Ich denke, es war auch viel dabei. Einfach an Wissen, dass wir schon wieder in den Äther raushauen können. Vielen Dank, ihr zwei.
Dank dir, Kerstin.
Danke.
Wenn euch, liebe Hörende, der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Da seid ihr dann auch über alles, was es in der Outdoor-Welt Neues gibt, direkt informiert. Ihr findet uns auch, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, gedruckt am Kiosk, wie das Heft 3, am 6.2. zum Beispiel. Oder wenn ihr keine Lust habt, zum Kiosk zu gehen, könnt ihr uns auch gern als Abo in euren Briefkasten liefern lassen. Und außerdem, logisch, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.